Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Sprache oder ihrer Lebensgeschichte? Und welche Rolle kann Digitalisierung dabei spielen? Mein heutiger Gast engagiert sich bei Tür an Tür, einer Organisation, die sich seit mehr als 30 Jahren für die Integration von Geflüchteten, Migrantinnen und Migranten sowie sozial benachteiligten Menschen einsetzt. Mit der Digitalfabrik werden dabei innovative digitale Lösungen entwickelt, die Menschen den Zugang zu Bildung, Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe erleichtern. Wir sprechen heute darüber, wie digitale Brücken zwischen Menschen entstehen können, warum Integration eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist und wie Technologie dabei helfen kann, Türen zu öffnen, statt neue Hürden aufzubauen. Herzlich willkommen, lieber Daniel Kehne. Schön, dass du da bist. Du hast schon gesagt, also mit der Vereinsgründung 1992, Tür an Tür, hast du nichts zu tun. Du kannst uns aber ein bisschen was über den Verein erzählen. Dann fang doch mal an. Erzähl mal, was hinter der Digitalfabrik für ein Verein steht.
Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und Tür an Tür, ja, ich war 2 Jahre alt, als der 1992 gegründet war. Also da habe ich mit einer Rassel gespielt und, glaube ich, noch nicht ans Vereinsgründen gedacht. Aber tatsächlich ist ein Augsburger Verein und damals war das Thema Kirchenasyl ein großes Thema. Es gab mehrere Bengalen, die in Augsburg Kirchenasyl gesucht hatten und eine Gruppe, die da unterstützt hat. Und die Idee war dann, so ein bisschen das Wissen, was man in diesem Kirchenasyl gesammelt hat, auch zu konservieren und hat dann gesagt, okay, wir gründen einen Verein, der ein Ziel hat, nämlich eigentlich wollten die am Ende ein Wohnheim bauen, wo Studierende und Geflüchtete Tür an Tür miteinander wohnen. Cool. Und deswegen hat sich der Verein auch Tür an Tür miteinander wohnen und leben so genannt. Und ja, man hat dann auf dieses Ziel hingearbeitet, aber dann gab es diesen großen Asylkompromiss Anfang der 90er Jahre und dann hat sich das alles so ein bisschen in Luft aufgelöst mit der Planung. Man hat aber diesen Namen beibehalten und hat dann gesagt, okay, dann fokussieren wir uns jetzt weiter auf dieses Thema Rechtsberatung, Anerkennung, Qualifizierung von Menschen. Und so ist das Anfang der 90er Jahre in Augsburg entstanden. Und ja, 2015 sind wir dann dazu gekommen und haben ja mehr oder weniger eine digitale Einheit von diesem Verein gegründet, wo wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
Auf jeden Fall, deswegen bist du ja hier. Wo steht denn der Verein heute? Wie würdest du das sagen? Hat sich da sehr viel verändert im Vergleich zu wahrscheinlich den Gründungsjahren oder ist es im Grunde genommen immer noch das gleiche Prinzip?
Also so ab 2015 rum, als viele Geflüchtete natürlich nach Deutschland gekommen sind, ist es deutlich politisierter geworden. Also der Verein ist deutlich mehr auf Demonstrationen unterwegs, formuliert deutlich mehr Forderungen auch in Richtung Politik, setzt sich vor allen Dingen immer noch für Mindeststandards im Bereich Wohnen ein und macht in meinen Augen eine sehr, sehr gut vermittelnde Arbeit in Augsburg, auch zwischen verschiedenen Organisationen, die da tätig sind. Also ist vor allen Dingen auch auf der regionalen Ebene aktiv. Das heißt, wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt sagen, puh, habe ich noch nie gehört. Ja, hat man auch nicht, wenn man nicht in Augsburg wohnt. Aber dafür ist es so, wenn man eine Migrantin oder einen Migrant in Augsburg fragt und sagt, hey, kennst du Tür an Tür? Dann hatten die eigentlich alle in ihrer Integrationsbemühung mal einen Kontaktpunkt dahin, sei es für rechtliche Beratung, Migrationsberatung oder so. Und ja, heute ist der Verein, ich würde sagen, solide aufgestellt. Freut sich natürlich auch über Mitglieder, ja, und macht vor allen Dingen politische Arbeit.
So, kommen wir mal zur Digitalfabrik. Zur Zeit. Wie seid ihr dazugekommen? Also wie ist die Idee entstanden, die Digitalfabrik in den Verein sozusagen zu integrieren?
Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, ich bin Gründer, der gar nicht so wirklich gründen wollte, sondern es war mehr oder weniger so ein Zufall. Ich will nicht sagen, zur falschen Zeit am falschen Ort, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich muss ein bisschen ausholen, glaube ich, für das Ganze. Aber es ist auch, an sich ist es eine spannende Geschichte und zeigt eigentlich, wie viele Zufälle manchmal so ineinander laufen. Ich habe bis 2014 im schönen Paderborn gewohnt, wo ich studiert habe. Und habe da auf einer Konferenz, also ich hatte nie vor, nach Bayern zu ziehen. Ja, ich bin Westfale, ja, habe es auch immer schön gefunden in NRW und in der Nähe von Dortmund. Ja. Und dann habe ich auf einer Konferenz in Paderborn einen Professor aus Augsburg getroffen und Der meinte dann, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie vielleicht auch in seinem Studiengang was zu machen, dazu nochmal zu studieren. Und zu der Zeit war ich eigentlich schon komplett im Berufsleben. Ich war bei Siemens bzw. der Athos angestellt, eine IT-Tochter von Siemens, und habe da gutes Geld verdient, war als Berater aktiv im Bereich SAP. Also muss man nicht zu tief reingehen. Zufriedenheitsskala war so eine 7 von 10. Ja? Also ich war nicht unglücklich. Ich hatte so einen Schlüsselmoment in meinem Leben, glaube ich. Das war dieses 7:1 von Deutschland gegen Brasilien, was ich quasi nicht gucken konnte, weil ich noch am Arbeiten war bzw. im Zug war. Und das Spiel war ja, glaube ich, um 22 Uhr oder so abends. Und da habe ich mir gedacht, puh, irgendwas läuft vielleicht in meinem Job nicht perfekt, dass ich quasi um die Uhrzeit hier noch erste Halbzeit im Büro und zweite Halbzeit im Zug festhänge. Und habe mir dann überlegt, okay, vielleicht gibt es da ja irgendwann mal eine Option, das auch zu ändern und was anderes zu machen. Und genau diesen Augsburger Professor, der hat mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in seinem Studiengang nach Augsburg zu kommen. Dann habe ich erstmal verneint und gesagt, nee, das ist eigentlich nichts für mich. Und ein halbes Jahr später war ich aber so in 3-4 Projekten gleichzeitig unterwegs, dass es wirklich sehr, sehr hart war von der Belastung. Also ich arbeite gerne, auch gerne mal 60-70 Stunden, aber das war dann schon hart am Limit, was da eingefordert wurde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also Augsburg ist ja bekanntlicherweise die Stadt mit den meisten Feiertagen in Deutschland. Ja. Also Bayern hat ja sowieso die meisten und Augsburg hat noch einen mehr. Ja. Warum also nicht mal nach Augsburg so als kleine Off-Time und 2 Jahre einen Master machen? Und so bin ich da hingezogen. Und wie das so ist, wenn man umzieht, gerade ein bisschen weiter, dann hat man vielleicht vorher viele Hobbys gehabt. Und sobald man umzieht, ist es dann eher so Tabula Rasa. Also man hat dann wieder neue Zeitkontingente und neue Optionen. Und das Erste, was ich in Augsburg quasi gemacht habe, war, in meinem Briefkasten hatte ich so eine kostenlose Sonntagszeitung und der Top-Artikel war, dass der Augsburger Flughafen, das ist so ein kleiner Regionalflughafen, zu einer Geflüchtetenunterkunft ausgebaut werden soll und es eine Debatte geben sollte, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und aus meiner Zeit in Paderborn oder auch von meinem Vater, der zu dem Zeitpunkt Hausmeister von einer Asylbewerberunterkunft war, wusste ich, okay, also es ist immer schlecht, so einen Flughafen, der so 20 Kilometer vom Zentrum ist, irgendwie zu nutzen, gerade wenn die Leute, die Geflüchteten, keine Autos haben, es keinen guten ÖPNV gibt, das ist mehr so eine Isolation und Abschottung. Und da bin ich zu einer Infoveranstaltung gegangen und ganz am Ende von dieser Infoveranstaltung wurde gesagt, ja, hier ist noch ein Kollege von Tür an Tür, ist hier so eine Organisation und die haben so ein Projekt vor, das soll Coffee to Stay heißen. Ja, also die haben so eine alte Busgarage angemietet und in dieser Busgarage will man einen Platz aufmachen, wo Geflüchtete gegen Spende einen Kaffee trinken können, wo die Deutsch lernen können, wo die mit Ehrenamtlichen vernetzt werden. Und die suchen noch Ehrenamtliche, die da Lust haben zu unterstützen. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, also mein Kalender ist ja außerhalb der Uni-Zeiten jetzt relativ frei. Ja, meine 60-70-Stunden-Woche ist quasi passé. Bringe ich mich da doch mal mit ein. Und es war sehr spannend, weil natürlich Leute mit Digitalisierungsskills, mit IT-Skills, mit Organisationsskills waren da jetzt nicht zuhauf. Es waren viele ältere Semester, auch sehr schön, ja, die schon gesagt haben, wir machen hier Theke, Kuchen, eine Häkelgruppe. Dann waren viele sozialwissenschaftliche Studis da, die gesagt haben, hey, wir können hier Poetry Slam machen, Musik, wir können bei den Hausaufgaben helfen. DAF-DATS studieren, also Deutsch als Zweitsprache, Deutsch als Fremdsprache, die gesagt haben, wir können beim Lehren von Deutsch helfen. Und dann war ich da und habe gesagt, okay, dann bin ich hier wohl eher der Typ für, weiß ich nicht, die GEMA-Anmeldung von Spotify oder das Internet hinbekommen hier in dem Ding oder vielleicht können wir auch einen Beamer installieren und so, also so diese Techie-Sachen. Und dann war es so, dass ja nach ein paar Wochen, Monaten, wo ich da aktiv war, dieser Gründer von Tür an Tür, das war auch der bei dieser einen Veranstaltung eben war, zu mir gesagt hat, hey, du bist doch irgendwie so Informatiker, wir haben hier 1997 mal so eine Broschüre rausgebracht, ja, die heißt First Steps, die war auf Deutsch, Englisch, Arabisch und da sind lokale Tipps drin, wo können Menschen in Augsburg günstige Kleidung kaufen, wo können sich Hilfe holen. Und ja, jetzt haben wir 2015, ja, und es wäre ja cool, wenn wir die nochmal neu aufleben könnten. Du bist doch irgendwie Informatiker oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, können wir machen, gucke ich mir mal an. Ja, dann war es so, dass zu dem Zeitpunkt war ich schon an dem Punkt, dass ich mein Studiengang hatte so eine soziale AG, wo man zusätzlich ECTS einwerben konnte, also diese klassischen Credit Points, die man im Studium braucht. Und wir haben ja vor allen Dingen mit dem Bunten Kreis gearbeitet, das ist eine Organisation in Augsburg, die auch eine sehr gute Arbeit macht, die sich um krebskranke Kinder kümmert und um Geschwister. Und ich habe gesagt, okay, vielleicht können wir noch ein zweites Angebot schaffen, weil der Bunte Kreis, das ist was, da macht man einmal im Jahr einen Zoobesuch oder noch ein zweites Mal irgendwie geht man mit den Geschwisterkindern in den Kletterpark. Aber es wäre ja cool, was Kontinuierliches zu haben, weil in dem Studiengang, wir haben Finanz- und Informationsmanagement studiert, das ist Kapitalismus studiert man da ein bisschen, ja, und so Corporate Finance, also sehr trocken, und das sind dann sehr viele, ja, sehr ambitionierte Studis, die man da hat. Ja. Dann habe ich halt gesagt, hey, guck mal, wir können auch einmal in der Woche im Café einfach die Theke machen, mittwochsabends, ist cool, dann haben wir alle mal Kontakt zu den ganzen, zu den Menschen, die zu uns kommen, bauen dann ein paar Hürden ab. Und so ist es auch gekommen, dass also auch diese Gruppe aus meinem Studium dann schon aktiv war, und der habe ich dann auch diesen Auftrag, diese First Steps Broschüre zu digitalisieren, mitgegeben und habe gesagt, hier Leute, guck mal, wir sollen das digitalisieren, wer könnte sich das vorstellen? Und dann hatte sich tatsächlich auch ein Kollege gemeldet, hat gesagt, alles klar, er übernimmt das, weil ich habe gesagt, puh, ich muss hier die GEMA machen, ich muss hier den Beamer machen, ja, ich habe einfach schon viele Dinge. Und ja, dann kam ein zweiter Zufall dazu, ich weiß, jetzt rede ich schon sehr lange, aber es wird noch ein bisschen abstruser. Ich war auf der 1. Mai-Demo in Augsburg und habe da zufällig den Sozialreferenten getroffen auf dem Rathausplatz. Also eine Freundin, die ich so über so ein NeubürgerInnen-Programm kennengelernt habe, hat mich da vorgestellt. Und dem habe ich erzählt, was wir bei Tür an Tür machen, dass wir diese Broschüre machen. Und der Sozialreferent der Stadt hat dann gesagt, ja, wir wollten sowas auch machen. Wir haben gerade so eine Taskforce Asyl gegründet. Macht das nicht Sinn? Also vielleicht können wir das halt irgendwie zusammendenken, diese Broschüre. Hab ich gesagt, ja, ist kein Problem, wir können uns ganz gerne mal treffen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben noch gar kein Büro, wo treffen wir uns denn? Ja, wir sind die Taskforce Asyl, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, wir können uns hier am Rathausplatz einfach hier in dem Café treffen. Mhm. Und dann habe ich das dem Kollegen gesagt, auch im Studium, gesagt, hey, da ist diese Gruppe. Und er hat gesagt, hey, wäre vielleicht cool, wenn du dabei bist, so, weil du kennst die jetzt, du kennst den Sozialreferenten da von der Veranstaltung. Habe ich gesagt, das ist kein Problem, mache ich. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich meine letzte Amtshandlung in diesem Projekt, dieses Alltagsguides. Und ja, dann waren wir bei diesem Termin und der Kollege ist nicht aufgetaucht.
Oh nein.
Und ja, also es waren in der Nacht waren NBA-Finals von der amerikanischen Basketballliga, irgendein entscheidendes Playoff-Spiel, das sehr, sehr spät gestartet ist. Und auf jeden Fall, lange Rede, er ist zu spät aufgetaucht, ich glaube 2 Stunden zu spät. Und das hat dazu geführt, dass ich quasi dann so ein bisschen der neue Projektleiter oder der Projektverantwortliche dann doch war für dieses Projekt. Aber am Ende war es dann die goldrichtige Entscheidung, weil wir haben dann diese Digitalisierung von dieser Broschüre umgesetzt. Und jetzt überspringe ich mal kurz so ein halbes Jahr. Wir haben das dann nach einem halben Jahr mit dem Sozialreferenten zusammen sehr pressewirksam vorgestellt. Und da war die Süddeutsche Zeitung auch da. Ja, da gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung irgendwie. Ich glaube, Studierende helfen Geflüchteten mit App. Ja, so, das war der Titel. Und dann haben sich andere Städte gemeldet und haben gesagt, ey cool, ihr habt das für Augsburg gemacht, warum nicht auch für uns? Mhm. Und das waren 6, 7, 8 andere Städte, auch aus verschiedenen Bundesländern, also sehr weit gestreut. Und dann haben wir gesagt, ja okay, also wir haben die Architektur eh schon so gebaut, dass es passt, dass man skalieren kann, dann machen wir es auch für andere Städte und es kostet auch nichts. Und so sind wir quasi dann losgelaufen 2015, 2016 und haben aus der einen Idee, die eigentlich nur für Augsburg geplant war, die nicht mal bei mir auf dem Tisch lag, sind wir dann quasi auf einmal auf 7, 8 Städte, Landkreise gekommen.
Krass. Was für eine wunderschöne Gründungsgeschichte. Ich finde es ganz toll, dass du uns die auch so lang und breit erzählt hast, weil ich sie total spannend finde. Ja, das war die Gründungsgeschichte. Und wo steht die Digitalfabrik und wo steht Daniel heute?
Boah, ja, also, ja, vielleicht kann ich zu uns als Digitalfabrik kurz sagen. Also, das hat sich dann entsprechend so hochgeschaukelt, dass wir jetzt mittlerweile 38 Mitarbeitende haben. Wow. Integrate eins von unseren 3 Hauptprojekten geworden ist, also aus diesem Alltagsguide. Ist in dem ganzen Prozess, in diesem ersten halben Jahr mit der Stadt Augsburg, ist auf einmal eine digitale Lösung entstanden, eine digitale Plattform. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Wir hatten eigentlich vor, diesen Guide einfach in Word abzutippen und neu zu drucken. Und dann hatten wir zufällig einen Studiengang da, der gesagt hat, hey, wir können eine begleitende App machen. Und aus der begleitenden App ist dann ein bisschen das Hauptprodukt geworden. Mhm. Und ja, mittlerweile sind wir ein Sozialunternehmen, was selber auch Umsätze erwirtschaftet. Wir haben einen Umsatz, der, also das kann ich auch offen sagen, wir haben Transparenzkapitel auch auf unserer Webseite türentür.de/digitalfabrik. Können sich alle auch gerne mal angucken. Da ist sowohl unser Wirkungsbericht drauf, als auch unsere Bilanzen, die wir immer wieder veröffentlichen. Also über 1 Million Umsatz aktuell. Und ja, wir sind solide am Wirtschaften. Ich weiß nicht, ob ich uns noch als Startup bezeichnen kann. Da gibt es ja diese Bitkom-Definition, die ersten 10 Jahre. Ja. Das haben wir erst 2016 gegründet. Ja, also wir haben quasi ein Jahr lang. Das, was ich auch gerade erzählt habe, da waren wir noch gar nicht in der Gründung. Ja, da haben wir einfach als Ehrenamtliche von diesem Tür-an-Tür-EV gearbeitet. Und dann mussten wir irgendwann gründen, weil eine Stadt von uns Verträge wollte. Okay. Und ja, mittlerweile sind wir sind breit verstreut. Wir haben ein paar spannende Ansätze, die wir so intern im Unternehmen fahren. Mhm. Und sind eigentlich solide aufgestellt, würde ich sagen. Gibt ein paar Risiken, gibt ein paar Themen, die uns von außen ja, pushen, die uns vor Herausforderungen stellen, aber ja, nichts, was mich jetzt irgendwie in den Panikmodus versetzt.
Vermisst du denn ab und zu dein Leben bei Siemens?
Also, ja, vermisse ich, weil ich meine, es hat einen großen Vorteil, auch in einem Angestelltenverhältnis zu sein. Man fährt seinen Rechner runter und dann ist der Kopf leer und man fokussiert sich auf andere Dinge. Und man hat auch ein klar abgegrenztes Wochenende von anderen Tagen. Das ist was, das muss man sich dann in der Gründung erstmal wieder erarbeiten. Ich bin jetzt gerade frisch so in den Ausläufen meiner Elternzeit. Ja, ich hatte für das Thema Elternzeit hatte ich tatsächlich einen Coach, der mich 6-7 Monate gecoacht hat, weil ich einfach sehr, sehr viele Rollen auch als Gründer inne hatte und ich zwar in der Lage war, mal einen Monat Urlaub zu nehmen und einen Rechner auszulassen und zu sagen, hier ist eine Notfallnummer, aber jetzt eine Elternzeit zu machen, auch mehrere Monate und wirklich gar nicht ans Unternehmen zu denken, das war schwierig, ja, und musste irgendwie aktiv gemanagt werden. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich, hätte ich das auch ohne den Coach geschafft, aber ich bin froh, dass ich quasi aus diesen, ich glaube 35 Rollen haben wir am Ende bei mir identifiziert, dass ich da 25 noch abgeben konnte und deutlich entspannter dann, sage ich mal, in das Familienleben reingestartet bin. Deswegen ja, also an einigen Stellen merke ich einfach, dass mir das so klassisch im Konzern oder auch im Unternehmen zu sein fehlt, aber ich sehe einfach, wie viele Freiheiten ich jetzt auch habe und es gibt so einen Hauptgrund, warum ich auch mein Ziel hatte, dann so ein bisschen eher in die Richtung Führungskraft zu gehen, ist, dass man natürlich Entscheidungen oder man muss nichts ausbocken, was man nicht im Zweifel auch selber irgendwie entschieden hat. Also das, was mich bei Siemens auch so ein bisschen gestört hat manchmal, war der Vertriebler oder die Vertrieblerin hat irgendwas zu einem viel zu günstigen Preis verkauft und man als Entwickler oder als Beraterin musste man das am Ende ausbaden und wusste, okay, das ist eigentlich nicht machbar und wir haben da irgendwie einen Unterbietungswettbewerb gemacht mit der Konkurrenz. Und ja, das macht natürlich dann nicht so viel Spaß. Und wenn man nur seine eigenen Fehler ausbügeln muss, ist das schon ein deutlich entspannteres Arbeiten, sage ich mal. Und meine Gesamtzufriedenheit ist jetzt eine 9 von 10. Also ich habe ja vorhin gesagt, 7 von 10 bei Siemens. Jetzt bin ich bei einer 9 von 10. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die fehlen zu 10 von 10. Aber auf der Skala bin ich ganz gut unterwegs. Deswegen, ja, vermisse ich ein bisschen, aber all in all, ja, muss ich sagen, war das die richtige Entscheidung. Und wir sind jetzt im 10. Jahr und die ersten 3-4 Jahre waren hart, waren zeitlich auch krass. Also wenn ich jetzt überlege, was auch ein Kind an Zeit kostet, also Respekt an alle, die irgendwie gründen und noch Familie oder Kids dabei haben, gerade Kinder, die noch nicht in der Kita sind oder so, die ich auch noch den ganzen Tag bespaßen muss, es ist schon heftig. Nur abends arbeiten geht ja auch nicht, ne? Da hat man ja meistens, also in der Theorie geht das, ja, aber da will man ja auch irgendwann mal ein bisschen Zeit für sich haben und mal runterkommen und das merke ich quasi jetzt auch, dass das schon ein ganz anderes Setting dann ist.
Abends sind die meisten Leute per Telefon gar nicht so gut zu erreichen. Das ist dann auch noch ein großes Problem. Aber erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Familiengründung. Es scheint dir sehr gut zu bekommen. Ich sehe keine dunklen Ringe unter deinen Augen. Also anscheinend ist das bisher alles ganz erfolgreich gelaufen. Ich finde das total spannend. Du hast ja gesagt, als Digitalfabrik seid ihr jetzt ein soziales Unternehmen, ne? Was zeichnet denn eigentlich so ein soziales Unternehmen aus? Vielleicht kannst du das einmal nochmal kurz zusammenfassen, auch gerne anhand eures Beispiels.
Es gibt da ja ganz viele Definitionen, gerade auch was Social Entrepreneurship angeht. Und ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir wirkungsorientiert arbeiten. Das heißt, wir stellen die Wirkung immer an erste Stelle. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Jahresziele aufstellen, dann orientieren wir uns da nie an wirtschaftlichen Zielen, sondern immer in erster Linie an Wirkungszielen. Wir haben quasi für alle unsere Projekte Wirkungstreppen. Ja, für Integrate als Beispiel ist auf der obersten Stufe ist eben, dass wir eine Gesellschaft haben, in der es keine Barrieren mehr gibt. Mhm. Gerade die Sprachbarriere ist natürlich was wir versuchen mit Integrate zu lösen. Da vielleicht nochmal ein Satz, was ist Integrate eigentlich? Es ist ein Alltagsguide für zugewanderte Menschen und mittlerweile ist es auch ein Werkzeug für Städte und Landkreise geworden, um mehrsprachig Informationen zu vermitteln, Angebote zu vermitteln an migrantische Zielgruppen. Wir haben aktuell um die 5 Millionen Zugriffe im Jahr, also eine ganze Menge und wir sind eine Lösung, die jetzt in 144 von 400 Städten und Landkreisen in Deutschland im Einsatz ist, also kreisfreien Städten und Landkreisen, also ungefähr etwas mehr als ein Drittel in der Abdeckung. Ja, das ist quasi so ein bisschen das, wo wir hinlaufen. Und Sozialunternehmen ist auch was intern wirkt. Also es gibt diesen schönen Social Entrepreneurship Monitor vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und der kommt alle 2 Jahre raus. 2024 war der letzte jetzt, 2026 jetzt gerade läuft die Umfrage, da kommt dieses Jahr auch noch einer. Und 2024 war es zum Beispiel auch so, dass 62% der Sozialunternehmen gesagt haben, wir haben intern viele partizipative Prozesse für Mitarbeitende, also lassen die auch teilhaben an Unternehmensentscheidungen. Und deswegen ist für mich Sozialunternehmen nicht nur was nach außen funktioniert. Ja, sonst könnten wir wahrscheinlich die Debatte führen, ob jedes Pharmaunternehmen nicht auch ein Sozialunternehmen ist, sondern es geht auch darum, intern soziale Strukturen für Mitarbeitende zu schaffen und auch natürlich einen Teil oder einen Großteil der Gewinne oder der Umsätze, die man erwirtschaftet, ins Unternehmen zu reinvestieren oder in die Sache, für die man kämpft, zu reinvestieren. Und ja, im besten Fall ist ein Sozialunternehmen, ja, das ist so ein bisschen die klassische Ashoka-Schule, ist natürlich auch auf der systemischen Ebene aktiv. Das heißt, man versucht nicht nur, wenn ich im Bereich Geflüchtete bin, den Individuen zu helfen, sondern man versucht auch mit einem bestimmten Prozentsatz, bei Ashoka habe ich mal gelernt, so 10% deiner Aktivitäten sollten auf das systemische Problem dahinter einzahlen. Also sollten versuchen, die Strukturen zu verändern, damit man nicht nur als ITler würde ich jetzt, oder wenn ITlerinnen und ITler zuhören, da gibt es so das schöne Beispiel von Incident Management. Ja. Incident Management ist so ein bisschen an der Oberfläche und dann gibt es eben so dieses klassische Management am Course, also an der Ursache. Und das ist so ein bisschen, was für mich Sozialunternehmertum auch ein Stück weit ausmacht oder, sage ich mal, wirkungsorientierte soziale Unternehmen, ja, dass sie ein Stück weit an der Struktur arbeiten und versuchen, das System zu verändern.
Nun bist du ja ein junger Mensch. Wusstest du von Anfang an, wie das alles funktioniert, wie du sowas aufbaust? Wer hat dir geholfen, die Digitalfabrik so an den Start zu kriegen, oder war das tatsächlich Tür an Tür?
Puh, also ich glaube, das war viel Learning by Doing. Okay. Also man muss dazu sagen, ich bin von Haus aus Fachinformatiker. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und dann ein Wirtschaftsstudium draufgesetzt und habe mir gedacht, okay, wenn man irgendwann mal was gründet oder was leitet oder was koordiniert, dann macht es Sinn, so die zwei Skills sind schon mal gut. Finanzen wäre vielleicht noch gut. Also deswegen habe ich dann Finanzen war immer mein schlechtestes Fach im Bachelor. Ja, da habe ich, glaube ich, eine 3,7 oder so gehabt. Und ich war auch der Einzige in unserem Masterstudium von 30 Studierenden, der da war, weil er gesagt hat, das ist mein schlechtestes Fach im Bachelor gewesen. Also die anderen 29 waren alle da, weil sie gesagt haben, wir sind besonders gut in Finanzen, deswegen machen wir einen Finanzmaster. Und ich war da, weil ich gesagt habe, ja, also eigentlich kann ich das nicht so gut, aber ich brauch's oder ich hätte Interesse daran, das zu lernen. Es ist auch eigentlich ganz spannend, wie ich in dieses Thema so persönlich reingerutscht bin. Also ich habe damals auch diese Ausbildung gemacht, weil es in NRW noch Studiengebühren gab. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich der Erste war, auch der selber überhaupt studiert hat am Ende. Aber das war nicht ganz einfach, weil diese 500 Euro, die damals als Semestergebühr im Raum waren, für mich war das sehr, sehr viel Geld. Ich hatte auf meinem Konto nie mehr als, ich hatte nie eine dreistellige Zahl an Eurobeträgen. Also das war Kommunion oder so, man hat mal viel bekommen. Aber das hat man ja nicht eingezahlt, das wurde ja dann direkt irgendwie reinvestiert. Und ich hab dann lange gegrübelt, ob ich überhaupt studieren will, weil diese 500 Euro so viel erschienen. Jetzt im Nachhinein ist das natürlich so, okay, Studienkredit, 500 Euro, was ist das? Also auf jeden Fall machen. Ja. Aber damals war es auch so, ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der mich da irgendwie stützen konnte und habe mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen, eben mit der Ausbildung, dann aber eben duales Studium dabei zu machen. Und war gut, aber hat mir auch gezeigt, dass wir immer noch so ein bisschen, ja, strukturelle, also dass wir bestimmte Individuen vielleicht auch ein bisschen begrenzen durch Strukturen, die wir irgendwie haben bei uns. Und ich finde das auch gut, dass wir hin und wieder mal Studiengebühren haben, weil die Unis konnten sich damals dann, die konnten wie so ein Infrastrukturpaket, was wir jetzt ja auch im Bund haben, konnten sich dann mal einmal wieder neu ausrüsten und konnten neue Laptops kaufen, konnten die Overhead-Projektoren rauswerfen. Aber es hat halt genau leider meine Generation oder meinen Jahrgang erwischt, die das dann für 1-2 Jahre oder ich weiß gar nicht, wie lange es in NRW damals war, ausbaden mussten. Genau durch welche, so Fälle wie mich, die dann halt gesagt haben, ich studiere eben nicht, weil die 500 Euro zu hoch sind. Und das ist auch was mich immer noch intrinsisch motiviert, warum ich für diese Sache kämpfe, weil ich sage, ich möchte diese Barrieren abbauen. Ich bin jetzt in keinem Bereich, wo ich mich jetzt für Studis einsetze, aber ich sehe natürlich die gleichen Barrieren bei Migrantinnen auch. Und da ist es eben so, da gibt es eben auch Studien, die sagen, Informationsarmut, also dass ich in meinem Integrationsprozess bestimmte Informationen nicht habe oder nicht verarbeiten kann, weil ich die Sprache nicht spreche, führen eben dazu, dass mein Integrationsprozess nicht verläuft und man diesen klassischen Effekt hat, Slogan eines großen Brillenherstellers, ja, also hätte ich das vor 2 Jahren schon mal gewusst, ja, hätte ich es anders gemacht, dass das diesen Effekt gibt. Und das ist auch was mich motiviert, dass ich sage, okay, ich will meine Zeit dafür einsetzen, diese Strukturen zu verringern. Und jetzt habe ich im Zuge der Ausschweifungen habe ich schon wieder vergessen, was du mich eigentlich gefragt hattest, bitte.
Ja, im Grunde genommen hatte ich dich ja gefragt, wie du mit der Gründung zurechtgekommen bist, mit der Gründung eines Sozialunternehmens, ob du da Unterstützung gehabt hast.
Ah, stimmt, das war die Frage, genau. Ja, also wir hatten an der Uni Augsburg, wo ich selber war, hatten wir kein Gründerzentrum oder so, da gab es keine Kontakte, aber wir hatten Kontakte zu TU München. Mhm. Und da gab es tatsächlich auch 2015, 2016 schon die Unternehmertum und Gründungscoaches und so ein Manage-and-More-Programm, wo man sich Hilfe holen konnte. Und am Ende haben wir uns verschiedene Sachen aus Einzelbausteinen zusammengepickt. Also wir haben, jemand von Manage-and-More hat uns einen Gesellschaftervertrag entworfen. Mhm. Ich hatte einen Coach im Studium, der hat irgendwie mit seinem Anwalt morgens beim Lachsfrühstück irgendwie unsere Kooperationsverträge mal gegengeprüft und geguckt, ob wir das so machen können. Und dann haben wir uns eigentlich viel eingelesen und waren mutig genug, es auszuprobieren. Wir haben tatsächlich am Anfang auch zu unserer Gründung haben wir diesen Kaffee Tür an Tür, was dann also dieses Coffee to Stay Projekt hat sich dann auch so entwickelt, dass es Kaffee Tür an Tür genannt wurde. Das war dann wirklich so eine Busgarage und da, das war genau das, was am Anfang auch quasi in den Raum gestellt wurde. Es war ein Ort, wo Geflüchtete hingekommen sind, die dann auch mit irgendeinem Bescheid XY kamen und sich neben dich gesetzt haben und gefragt haben, hier kannst du mir helfen, den zu verstehen und so. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, weil in diesen ein, zwei Jahren, wo wir dann auch aus dem Kaffee Tür an Tür immer unsere Arbeit für die Digitalfabrik oder für Integrate gemacht haben, kriegt man eigentlich ein Gefühl dafür, wie privilegiert man in Deutschland ist. Mhm. Und ich habe dann immer so im Kopf gehabt, okay, es gibt 80 Millionen Deutsche, es gibt ungefähr 8 Milliarden Menschen. Also die Chance, so dass du in Deutschland geboren wirst, jetzt mal runtergebrochen, ist irgendwie 1%. Ja? Das heißt, alle, die irgendwie in Deutschland sind, haben dieses 1%-Privileg, wenn ich so nennen will. Und habe mir dann gedacht, ey, also was wir für ein Sozialsystem haben, eigentlich kann Gründen nur eine Win-Win-Situation sein, weil entweder ich fliege irgendwie jetzt auf die Schnauze, ja, und es läuft nicht, habe aber in einem Jahr super viel gelernt, ja, oder es klappt halt, ja, und es läuft. Und deswegen war ich dann so an dem Punkt auch irgendwie, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich sehe, was hier für Schicksale sitzen, was hier für Menschen sitzen, dass die irgendwie jetzt sagen müssen, ich muss jetzt ein Jahr Deutsch lernen und dann mache ich irgendwie einen Job bei Amazon oder so, habe ich mir gedacht, puh, also in der Situation, in der ich bin, ich muss eigentlich mutiger sein, ich muss eigentlich was machen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir viel ausprobiert haben und uns natürlich dann auch immer mal hier unter Expertise gemacht haben, aber wir haben auch Fehler gemacht, die haben wir dann korrigiert und haben daraus gelernt. Und bei Siemens, das ist auch natürlich so ein Learning, hat mein Chef immer gesagt, pass auf Daniel, mach Fehler, aber mach bitte jeden nur ein einziges Mal. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und das hat sich auch ein bisschen durchgezogen. Grüße an Dirk, wenn er mich hört. Ja, also danke dir nochmal für die Mentorship indirekt da in meiner Siemens-Zeit oder Athos-Zeit. Ja, so ist es dann gelaufen.
Schön. Ich bin sehr froh, dass du diesen Mut bewiesen hast und das durchgezogen hast. Ich glaube, es muss noch viel mehr Menschen geben, die so mutig sind und sowas machen, damit noch mehr so tolle Projekte auf den Weg kommen wie die Digitalfabrik. Nun hast du uns ja schon von Integrate erzählt. Gibt es noch ein Projekt, was so zu eurem Alltag in der Digitalfabrik gehört? Und wie findet ihr neue Ideen? Kommen die Migranten auch auf euch zu mit Fragen, aus denen sich dann Ideen entwickeln? Oder ja, wie entsteht das?
Ja, also wir haben tatsächlich zwei andere Projekte und ein Wunschprojekt habe ich noch auf meiner Liste, wo wir immer noch gucken, wie wir es am besten umsetzen können. Tatsächlich, wir haben noch eine Vokabellern-App für berufliche Sprache, die heißt Lunes, ja, Lunes.app. Das ist so entstanden, dass tatsächlich ein Kreis in NRW hier im Sauerland gesagt hat, wir wollen eure Integrate-App als Vokabellern-App verwenden und wir gesagt haben, puh, also dafür ist die eigentlich nicht gedacht. Da gibt es eigentlich schon ein paar Lösungen, ja, auch von den Handwerkskammern, nutzt das einfach. Und wir begleiten euch aber gerne auf dieser Journey, um das zu evaluieren, um vielleicht auch bei den bestehenden Lösungen ein paar Impulse zu geben, wie man die besser machen kann für den interkulturellen Bereich. Und in dem Prozess ist dann so rausgekommen, ja okay, die bestehenden Lösungen haben ein paar Probleme, die sich aber eigentlich lösen lassen. Technisch lösen lassen, aber sie ließen sich dann politisch nicht lösen. Also die Entscheidung an bestimmten Lösungen, gerade von großen Trägern, was zu machen, ist dann doch ein Prozess, der dann irgendwie über mehrere Jahre auch gehen kann. Und dann haben wir gesagt, puh, wenn ihr jetzt als Kreis hier in NRW sagt, ihr habt jetzt gerade das Budget und ihr wollt eigentlich was aufsetzen, dann helfen wir euch dabei. Mhm. Gerade weil wir auch alle Dinge, die wir entwickeln, immer Open Source machen. Das bedeutet, wir stellen quasi das Rezeptbuch online, wie man es nachkochen kann, ja, so mal metaphorisch gesprochen. Das heißt, wir halten nichts unter Verschluss, sondern sagen immer, hey, der Code gehört euch, der gehört allen. Und Lunes ist quasi daraus entstanden und jetzt eine Sprachlern-App mit mehreren, also ich glaube knapp über 10.000 NutzerInnen und Nutzern, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Gerade werden auch gefördert tatsächlich mit dem Projekt vom Bundesinstitut für berufliche Bildung quasi, die hier in Bonn sitzen.
Und ein drittes Projekt, was wir noch haben, ist, wir nennen es so schön technisch die digitale Berechtigungskarte. Es ist eigentlich eine Technologie, die wir gebaut haben, damit so Sozialpässe oder Familienpässe, Seniorenpässe, also so letztendlich Karten, die man bekommt, die irgendwo für Vergünstigungen sorgen, gerade auch bei kommunalen, bei Schwimmbädern, bei Museen und so, dass Städte die digital abbilden können und wir möglichst barrierearme Antragswege haben, weil das was ist, wo wir auch sehen, natürlich sind migrantische Gruppen überproportional betroffen von Armut auch oder bekommen entsprechende Leistungen, wo dann diese Karte mit inkludiert ist. Und wir sehen immer wieder, dass natürlich die Antragsstrecken sehr komplex sind und haben das quasi auch aufgebaut. Das sind so unsere drei Projekte. Ich würde sagen, Integrate macht immer noch so 65-70% von den Aktivitäten aus. Das heißt, auch die Mehrzahl unserer Mitarbeitenden ist da aktiv. Aber diese zwei Projekte, die laufen so nebenher und entwickeln sich gut. Und das vierte, so mein Wunschprojekt, ja, wo wir gerade dran schrauben, wo wir auch schon seit mehreren drei Jahren dran schrauben, ist eigentlich was im Bereich Anerkennung und Qualifizierung von ausländischen Qualifikationen. Das klingt jetzt sehr technisch, aber es ist tatsächlich so, Anerkennung ist ja auch ein Thema in der deutschen Politiklandschaft und die Anerkennungsquoten sind sehr gering. Das heißt, wenn Menschen im Ausland irgendwo ausgebildet worden sind und nach Deutschland kommen, dann dürfen sie nicht direkt hier arbeiten, sondern es wird quasi die deutsche Ausbildungsordnung daneben gelegt und dann wird quasi geguckt, okay, tak, 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 tak. Jeder, der vielleicht an der Uni schon mal was anerkennen lassen hat, kennt das vielleicht. Ja, da wird das ja genauso gemacht und am Ende wird gesagt, okay, nee, das können wir so nicht anerkennen. Eigentlich musst du die Sachen einfach nochmal nachholen. Und das läuft dann meistens darauf hinaus, dass man die ganze Ausbildung in Deutschland nochmal nachholen muss. Und das ist natürlich auch volkswirtschaftlich ein riesiges Problem, weil, weiß ich nicht, am Ende investiert die Türkei, Iran oder wer auch immer volkswirtschaftlich da unfassbar viel Geld an den Universitäten in die Menschen. Und dann kommen die nach Deutschland und von diesen 100.000 US-Dollar, die da investiert wurden, sind eigentlich null übrig. Und es gibt Wege eigentlich in Deutschland auch mehr betriebliche Qualifizierung zu machen. Also nehmen wir mal an, eine Friseurin oder ein Friseur kommt nach Deutschland und ihm fehlt nur die Dauerwelle in seiner Qualifikation. Dann ja, könnte der die ganze Ausbildung neu machen, ja, um die Dauerwelle zu lernen. Der könnte auch irgendeinen Theoriekurs besuchen, den die Kammern anbieten, der dann irgendwann mal irgendwo ist, ja, und da in der Theorie die Dauerwelle lernen. Aber es wäre ja viel praktischer, wenn der in ein Unternehmen geht, ein Ausbildungsunternehmen, und das Ausbildungsunternehmen am Ende sagt, pass auf, wir haben dem in 3 Wochen hier die Dauerwelle beigebracht. Wir bestätigen das und jetzt wird das anerkannt und der darf danach als Friseur arbeiten. Und dieses in diesem System, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, da fehlen gerade die Anreize, dass irgendein Akteur sagt, wir pushen dieses Thema dieser betrieblichen Qualifizierungen. Und da haben wir Ideen, haben was gesketcht, müssen natürlich auch gucken, wie finanziert sich sowas. Und das ist was ich eigentlich umsetzen will, weil es aus meinen Augen einen riesigen Hebel hat. Nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder, die das vielleicht dann replizieren, Skandinavien, Niederlande, die da ähnliche Prozesse haben und die sowas auch dann gut nutzen können.
Also du hast ja viele tolle Ideen und ihr habt auch schon viele tolle Projekte, die ihr umsetzt. Deswegen meine Frage, ihr seid, glaube ich, gerade 35 Mitarbeiter, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wachst ihr weiter oder ist dein Ziel jetzt einfach so zu bleiben und in dieser Gruppengröße das Ganze zu stemmen?
Genau, also ich glaube, da muss ich ein paar Sachen einmal vorab so ein bisschen einordnen. Die jetzt vielleicht auch parallel sich schon mal, weil es so spannend ist, ja, auch unsere Bilanz angeguckt haben auf der Webseite, sehen, okay, ihr habt irgendwie diese 1 Million und ihr habt jetzt irgendwie die 35 Mitarbeitenden. Wie schlecht verdienen die denn bitte? Und das liegt einfach daran, wir haben irgendwann mal gesagt, wir arbeiten alle nur in Teilzeit. Wir waren am Anfang sehr stark eine Ehrenamtsorganisation. Ich war die ersten 3-4 Jahre auch gar nicht angestellt. Ich war die ersten 3-4 Jahre Geschäftsführer ehrenamtlich und hatte 3-4 Mitarbeitende dann oder 3 Mitarbeitende und war dann der 4. 2018, als ich mir ersten Arbeitsvertrag gegeben habe. Und wir haben damals gesagt, puh, wenn wir so viele Ehrenamtliche haben, wenn wir jetzt einen 40-Stunden-Mitarbeitenden haben, der läuft ja allen anderen davon, gerade beim Softwareentwickeln. Wenn jetzt ein Ehrenamtlicher nur 2-3 Stunden in der Woche einbringen kann, der muss ja die 2-3 Stunden dann erstmal investieren, um zu gucken, was ist in den 40 Stunden vom Mitarbeiter X passiert oder Mitarbeiterin Y. Und dann haben wir gesagt, okay, wir deckeln das auf 20 Stunden. Ja, also es kann kein Mitarbeitender darf bei uns mehr als 20 Stunden machen. Und deswegen ist es natürlich auch so, gerade am Anfang konnte man nicht alleine von der Tätigkeit bei uns leben, weil es dafür einfach zu wenig Geld war. Was aber einen riesigen Vorteil hatte, weil alle hatten noch irgendwas anderes Spannendes, was sie erzählen konnten oder was sie gemacht haben, was dazu geführt hat, dass wenn man sich irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen auch getroffen hat, man eigentlich schon über die Arbeit reden konnte, aber man musste nicht über die eigene bei Tür und Tür reden, sondern man konnte, was hat man, weiß ich nicht, die eine hat eine Kollegin hat eine Töpferei geerbt, ja, die andere hat irgendwie eine Sprachschule, die nächste arbeitet in der Kletterhalle, irgendwer auf dem Markt, dann natürlich auch Leute, die irgendwo anders unterwegs sind. Das war an sich super spannend. Und wir haben in der Corona-Pandemie, haben wir uns von den Köpfen her verdoppelt. Also wir hatten ein Jahr oder einen Monat, da haben wir Kurzarbeit angemeldet, weil wir dachten, puh, Corona, die Kommunen haben jetzt alle kein Geld mehr. Wir machen mal Kurzarbeit, und nach einem Monat haben wir die Leute aus der Kurzarbeit wieder geholt, weil wir hatten so viele Anfragen von Städten und Landkreisen, die gesagt haben, hey, wir haben Geflüchtete, die sitzen in Quarantäne, die kriegen wir nicht informiert, ja, über bestimmte Themen. Wir brauchen Integrate, wir brauchen die Lösung. Und dann sind wir von 19 Personen auf 32 gewachsen in der Zeit. Und ja, man hat natürlich dann schon so ein paar Wachstumsschmerzen, weil es gibt ein paar Grenzen. Ich glaube, 25 ist eine davon, wo man halt anfängt, auf einmal so Teamkoordinatoren einzusetzen, wo ich auch als Geschäftsführer nicht mehr mit jedem sprechen kann oder die Entwicklungsgespräche führen kann, weil es einfach sehr, sehr viel wird. Und ja, wir könnten sicherlich größer werden, um zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, aber wir müssen es so gesehen nicht. Wir müssen, also unser Ziel ist eigentlich nur, produktiver zu werden, in dem Sinne, dass wir auch Gehälter nachziehen können, erhöhen können, nicht nur Inflationsausgleich, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung marktüblich zu kommen, dass man sich vielleicht dann auch es irgendwann leisten kann, mit 20 Stunden alleine zu arbeiten. Das funktioniert jetzt auch schon bei einem Teil von uns, nicht bei allen. Und ja, deswegen ist gerade mein Ziel eher so ein bisschen durch den Produktivitätsgewinn durch KI als Beispiel, eher zu sagen, wir bleiben bei dem Headcount, wir entlassen jetzt keine Menschen, aber wir versuchen erstmal intern aufzustocken, wenn es notwendig ist. Klar, ich habe vorhin diese schöne Plattform vorgestellt im Bereich Anerkennung und Qualifizierung. Ja, da haben wir gerade einen größeren Förderantrag auch am Laufen. Wenn der kommt, dann müssen wir aufstocken, müssen noch Leute einstellen. Das können wir alleine nicht leisten. Aber ansonsten finde ich jetzt gerade die 35, ich glaube 38 und sogar 38, finde ich gerade ticken zu viel, würde ich fast sagen. Ich fand es, persönliche Meinung, fand es eigentlich so in der Gruppengröße, so 25, fand ich es eigentlich sehr schön.
Gut. Ja, das war auch, wollte ich genauso deine persönliche Meinung dazu hören. Das finde ich ganz spannend. Nun hast du schon eigentlich ein paar genannt. Was sind so die größten Herausforderungen, vor denen ihr aktuell steht?
Also genau, KI. Das Thema KI ist sicherlich ein Faktor, gerade dadurch, dass wir Open Source sind. Also wie gesagt, alles von uns öffentlich ist. Ist es natürlich durch KI sehr schnell replizierbar. Das heißt, wenn wir nur Software verkaufen würden, dann wäre das kein gutes Geschäftsmodell und würde uns vor Probleme stellen. Das heißt, wir überlegen jetzt schon so ein bisschen drum, wie können wir unser Geschäftsmodell erweitern, was ist eigentlich das Produkt, was sind die Leistungen, die man bei uns bekommt. Das ist das eine. Dann haben wir sicherlich das Thema Gehaltsniveau, was eine Herausforderung ist. Wir haben viel Inflation gehabt. Wir haben versucht, immer im Rahmen der Inflation auch wieder Gehälter anzupassen, aber unser Ziel war eigentlich, und das war auch das Versprechen der Mitarbeitenden, dass wir mehr oder weniger das Gehaltsniveau signifikanter erhöhen. Das konnten wir jetzt nicht machen, und dadurch hat man natürlich am Markt, wenn man Stellen ausschreibt und so, hat man natürlich andere Bewerbungen, als wenn ich deutlich besser bezahlen würde. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ob es jetzt die größte ist, weiß ich nicht. Die größte ist immer noch so ein bisschen in unserer DNA verankert. Wir sagen ja, Wirkung ist unsere Nummer eins, und auch dieser systemische Wandel ist eigentlich unser Ziel. Und am Ende bedeutet das nichts anderes, als sich überflüssig zu machen. Weil in dieses System eine App reinzugeben, kann nicht das Langfristziel sein. Das Langfristziel muss sein, alle Behörden, alle Institutionen, alle Akteure dazu zu bringen, mehrsprachig von Anfang an zu kommunizieren und diese Sprachbarrieren einfach nicht aufkommen zu lassen. Und dann braucht es eben diese separate App nicht mehr. Das heißt, wir haben uns von Anfang an eigentlich immer als eine Art Übergangslösung gesehen, bis das System verändert ist. Und das ist natürlich was, das habe ich natürlich in den ersten 5 Jahren viel einfacher aussprechen können, weil meine Mitarbeitenden waren alle jung, dynamisch, ledig, ohne Kinder und haben sich gedacht, okay, wenn ich in 3 Monaten hier nicht mehr arbeite, dann suche ich mir was Neues. Ja, und jetzt ist natürlich das Feld bei uns auch deutlich diverser, ja, Familiengründungen, wir haben Menschen, die in den 50ern sind. Wenn ich jetzt sage, okay, also wir machen uns jetzt weiter überflüssig, wir müssen halt Ausgleichsangebote irgendwie schaffen. Also was heißt Ausgleichsangebote? Wir müssen halt unseren Schwerpunkt in der Ausrichtung so verlagern, dass wir im Idealfall beides bekommen. Ja, wir bauen Integrate ab oder wir bauen die Lösungen, die nicht mehr gebraucht werden oder überholt sind, bauen wir ab, schaffen das aber ohne Arbeitsplatzverlust in dem Sinne. Also so, dass es, ja, dass wir dann neue Felder beackern, und das ist natürlich ein Wandel, der auch immer gesteuert werden muss und der natürlich auch mir jetzt nach 10 Jahren, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer schwerer fällt, weil jetzt auch in meiner Situation mit Kind und so, ich freue mich natürlich auch über eine Komfortzone. Ja? Ich freue mich auch, dass ich sage, hey, es ist jetzt eigentlich mal super eingespielt. Ja? Ich habe nicht mehr die 60, 70 Stunden Wochen, es läuft. Und eigentlich, und das weiß ich ja auch ganz genau, also in der Problemanalyse bin ich gut, aber in der Umsetzung bin ich dann schlecht, müsste ich eigentlich jetzt schon wieder hingehen und sagen, ja, wir reißen jetzt wieder ein paar Sachen, die etabliert sind, auf, ja, und gehen wieder neue Risiken ein. Und ich habe jetzt gerade wir sind zwei Leute in der Geschäftsführung, da hatte ich gerade einen Wechsel, also eine Kollegin, die das vorher gemacht hat, die den Fokus Wirkung hatte, hat jetzt gesagt, sie wird gerne lieber ein Team leiten, weil das einfach auch sehr viel Mental Load ist. Mhm. Ist auch Mutter geworden, hat dann quasi Mental Load, Geschäftsführung, Mental Load, Familie zu Hause. Und eine andere Kollegin, die bei uns viel Prozesse gemacht hat, ist jetzt neu in der Geschäftsführung seit April, die natürlich jetzt wieder neue Impulse bringt. Ja, und das ist auch sehr gut, dass sie das macht, weil ich schon merke, dass ich an einigen Stellen ein bisschen, ich will nicht sagen in alte Muster zurückfalle, aber dann schon sage, hey, eigentlich finde ich es ganz gut, dass wir da jetzt nichts verändern, aber das ist so ein bisschen dann dieses Thema, wenn du zu lange an den gleichen Sachen festhältst, dann kommt der Abgrund vielleicht schneller näher, als man denkt.
Umso besser, dass sie jetzt dann da zugestoßen ist und dich da so ein bisschen wieder wachkitzelt an manchen Stellen. Mit wem arbeitet ihr denn eigentlich so zusammen? Also welche Leute kommen so auf euch zu? Du hast gesagt, es sind sehr viel so Kommunen oder Städte, die irgendwie eure Hilfe anfragen. Wer kann auf euch zukommen?
Ja, also muss man vielleicht auch zu sagen, also wenn man sich auch die Zahlen anguckt, wie soziale Unternehmen allgemein agieren, dann sehen wir ja, dass, oder ein Viertel, das war jetzt auch der letzte Social Entrepreneurship Monitor aus 2024, ein Viertel der Sozialunternehmen machen, wie man heute sagt, B2G, also Business to Government, ja, und arbeiten mit Behörden zusammen oder mit staatlichen Stellen. Da fallen wir jetzt auch drunter, dann gibt es nochmal 40%, die B2B machen, also mit anderen Unternehmen zusammen agieren, und dann gibt es nochmal die restlichen 35%, die wahrscheinlich auf individueller Ebene aktiv sind oder mit anderen Akteuren. Okay. Wir hatten nie vor, so ein B2G-Unternehmen zu werden, sondern unser Ansatz war eigentlich, wenn wir uns da an die Kommunen verkaufen, ob die so ehrliche Informationen in Integrate eintragen, wissen wir nicht. Wir hatten eigentlich mehr einen Wikipedia-Ansatz am Anfang geplant und haben gesagt, okay, wir stellen die Plattform und stellen die für verschiedene Städte bereit, und dann können einfach zivilgesellschaftliche Organisationen können da Dinge eintragen und können zum Beispiel auch sagen, wie lange dauert das eigentlich hier bei der Ausländerbehörde wirklich, oder auch für Leute, die noch gar nicht in Deutschland sind, wie weiß ich, ob das eine sichere Mittelmeerroute ist, oder wie ziehe ich eine Schwimmweste richtig an oder so. Und wir haben dann festgestellt, dann sind wir sehr stark von Fördermitteln abhängig. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir skalieren wollen, wenn wir in vielen Städten unterwegs oder vielen Regionen, Städte war noch gar kein Thema, eher so Regionen unterwegs sein wollen, dann brauchen wir auch irgendwo ein Finanzierungsmodell, ein Umsatzmodell. Und unsere Informationen hatten immer ein Problem, nämlich die Vertrauenswürdigkeit. Menschen kommen aus dem Ausland, aus Syrien beispielsweise, wo bis vor ein paar Jahren noch Assad Informationen vermittelt hat als Regierungsstelle, und denen hat man nicht vertraut. Und die Menschen kommen dann nach Deutschland und sollen auf einmal behördlichen, staatlichen Informationen vertrauen. Das funktioniert nicht so gut. Oder sie brauchen zumindest Gründe, warum sie das tun sollten. Und da, auch dazu gibt es Studien, und da gehören Zeitstempel dazu, da gehören offizielle Logos dazu, um diese Vertrauensbildung zu starten. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn die Leute auf ihrem Leistungsbescheid das Logo vom Landratsamt haben, dann, wenn das auch bei uns in der Integrate-App wäre, dann hilft das, weil die Menschen wissen, ach, das sind die auch, die mir die Wohnung finanzieren, die mir die Starthilfe geben, und die geben mir jetzt auch die Informationen. Und für uns war das eine Win-Win, weil wir gesagt haben, im gleichen Atemzug können wir quasi die Städte dazu bringen, uns zu bezahlen, dass wir ihnen diese Lösung bereitstellen. Und niemand von uns in der Gründungsgruppe oder auch im Ehrenamtsteam hat gesagt, wir sind eigentlich hier, weil wir wollen eine Lösung für Städte und Landkreise bauen. Wir sind alle da und auch immer noch da, um Migrantinnen und Migranten zu helfen. Aber so wie es in den meisten Social Businesses ist, hat man Kunden und man hat NutzerInnen, und das ist meistens nicht die gleiche Gruppe. Ja? Und wir haben immer gesagt, die NutzerInnen sollen uns kein Geld bezahlen, also brauchen wir KundInnen. So sind wir zum B2G-Unternehmen letztendlich geworden. Eine Frage war eigentlich, wer kann auf uns zukommen? Tendenziell arbeiten wir nicht nur mit Städten und Landkreisen zusammen, sondern auch mit anderen gemeinnützigen Organisationen. Also wir hatten auch schon mal eine Anfrage, hey, Integrate, die Lösung könnte man auch super nehmen, um Bedienungsanleitungen für hier unseren Roboter irgendwie in mehrere Sprachen zu übersetzen. Ja, würde gehen, bedient euch, es ist Open Source, aber wir würden unsere Zeit jetzt nicht da rein investieren, sondern wir haben wirklich den Fokus, wir versuchen, unsere Zeit möglichst effizient einzusetzen und dabei dann auch zu gucken, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die im Idealfall auch wirkungsorientiert arbeiten, idealerweise auch im Bereich Migration, MigrantInnen und Abbau von Barrieren. wenn es mal was anderes ist, dann gucken wir es uns im Einzelfall an. Aber wir haben jetzt auch keinen, es klingt jetzt sehr abgehoben, also wir haben kein Auftragsproblem. Also es gibt genug Bedarf, es gibt genug Nachfrage. Wir drosseln uns ja eher selber, weil wir sagen, wir wollen nicht zwingend wachsen, wir müssen auch nicht zwingend wachsen. Und das ermöglicht uns aber auch, einen guten Fokus zu setzen und einfach bei diesem Thema Migration zu bleiben und aktiv diese Willkommenskultur in Deutschland mit auszugestalten. Und da kann es gerade nicht zu wenig Organisationen geben, die da aktiv sind.
Ich frage meine Interviewgäste immer nach einem besonders schönen Moment, den sie mit ihrem Projekt, mit ihrer Firma, mit ihrem Verein verbinden. Was ist so deine Erinnerungen, die du so ganz tief im Herzen hast und die du gerne mit uns teilen möchtest?
Da gibt es eine ganze Menge, aber ich versuche mal so, das so auf die mir als erstes in den Kopf springen, auf jeden Fall einzugrenzen. Das war so unsere größte Auszeichnung, die wir bekommen haben. Wir haben 2018, da gab es die Google Impact Challenge. Mhm. Da wurden wir als eins von 10 Projekten ausgezeichnet und haben tatsächlich damals, also das Gewinnerteam hat 500.000 bekommen und ich sag mal, die anderen 9 haben 250.000 Euro bekommen. Das war aber für uns eine ganze Menge Geld und hat uns vor allen Dingen ermöglicht, wir hatten die ersten 2 Jahre eine Förderung von einem Ministerium und hat uns ermöglicht, uns von dieser Ministeriumsförderung loszueisen. Und das war ein schöner Moment, weil wir auch mit unserem ganzen Team da anreisen durften und wir hatten noch eine Mama dabei von einem Mitarbeiter, die gefilmt hat, die alles aufgenommen hat. Und das war eine super schöne Erinnerung. Dann gab es immer wieder so lustige Momente. Wir haben eine Konferenz, so eine kleine interne Konferenz gemacht, wo wir an Integrate entwickelt haben und parallel war ein Hackathon von der TU München. Und da haben wir einfach gesagt, komm, wir machen parallel noch bis zum Hackathon mit. Und dann haben wir da tatsächlich in einer Kategorie auch gewonnen mit so einer Plattform, um Ratsanträge transparent zu machen. Und ja, für mich persönlich war, glaube ich, so der größte Schlüsselmoment war im letzten Jahr. Ich habe im Dezember im Schloss Bellevue quasi vom Bundespräsidenten Bundesverdienstorden bekommen. Und das ist natürlich auch was man nicht vergisst, vor allen Dingen, wenn man danach noch mit irgendwie unserem Bundespräsidenten noch mal ein paar Worte wechselt oder auch mit Susanne Daubner, die da war, um das zu moderieren. Das sind so Momente, die sich auf jeden Fall einprägen. Und ja, so andere Auszeichnungen, wo man ja einfach so ein bisschen für das geehrt wird, was man da aufgebaut hat. Und es ist gleichzeitig natürlich eine super Anerkennung, aber auch ein Ansporn, weiterzumachen, irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Ja, das sind so die schönsten Erinnerungen, die mir jetzt auf jeden Fall einfallen und die größten sicherlich auch.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch mit dem Weltverbesserer-Podcast schon ein paar Journalistenpreise gewonnen und das ist jedes Mal wieder irgendwie so eine Motivation, also was du sagst, weiterzumachen und aber auch diese Anerkennung für die Arbeit, die man da reinsteckt, das finde ich auch immer ganz großartig. Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Nun geht es ja bei der Digitalfabrik mit Integrate von den Wurzeln her, sage ich mal so, darum, Migranten in Deutschland willkommen zu heißen, ihnen bei der Integration im Alltag hier zu helfen. Was bedeutet dir das?
Also mir bedeutet es vor allen Dingen immer dann sehr viel, wenn ich das direkte Feedback auch sehe und wir Lob bekommen und wir einfach nicht nur die Zahlen sehen, wie vielen Menschen wir helfen, sondern wenn wir auch Einzelschicksale mitbekommen, die am Ende sagen, danke, dass ihr da wart und dass ihr das gemacht habt. Und das ist was mich von tiefstem Herzen sehr, sehr glücklich macht und was letztendlich auch am Ende auf diese Zufriedenheitsskala bei mir einzahlt, dass ich sage, okay, jetzt auch wieder so ein bisschen den Vergleich vielleicht mit dem, was ich bei Atos oder Siemens gemacht habe, so, ich mache wirklich was mit Sinn und ich bin auch immer, ich war mal in einer Phase, wo ich immer gesagt habe, puh, es ist schon wieder Freitag, ich muss jetzt 2 Tage irgendwie abschalten und so hart bin ich jetzt nicht mehr und freue mich so krass auf Montag, aber ich freue mich immer noch auf Montag, also ich bin immer so, Montag ist für mich eigentlich der schönste Tag der Woche, ja, weil es geht dann los, ja, ich mache mir einen Kaffee, so, dann was bringt die Woche, man plant sich so durch und man macht Dinge, die man sehr gerne tut und für die man brennt und am Ende fällt halt auch noch was raus und in meiner Tätigkeit davor war es eher so, wo ich gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt morgen tot umfalle, dann werde ich einfach ersetzt und dann macht wer anders das, also es ist eine klassische, vielleicht auch ein bisschen eine Selbstverwirklichung. Ja, aber es gibt mir enorm viel Kraft, wenn ich sehe, was unsere Lösung bringt.
Warum sind nicht alle Menschen so wie du? Und was haben deine Eltern richtig gemacht? Also ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr viel vielleicht Lob, aber also wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich mir so, Wie schön, dass du so denkst, und meiner Ansicht nach sollte es mehr Menschen geben, die so denken. Hast du das vielleicht wirklich von deinem Vater auch, du hast gesagt, er hat in einer Flüchtlingsunterkunft gearbeitet, dass du da so viel Input mitbekommen hast, dass es schön ist, sowas Sinnhaftes zu machen?
Also erstmal, ich bin auch großer Bruder, ja. Ich habe 3 kleinere Geschwister. Also ich hatte dann immer so eine, natürlich auch im Familienkonstrukt, eine gewisse Verantwortung meinen Geschwistern vielleicht auch gegenüber. Meine Mama ist bei der Caritas, also da schließt sich dann auch so ein bisschen der soziale Kreis. Ich weiß nicht, ob die je verstanden haben, warum ich zu Siemens gehe und nicht direkt im sozialen Sektor bleibe, aber ich war halt immer so ein bisschen der IT-Nerd, deswegen hat das irgendwie Sinn gemacht. Puh, ich glaube, was helfen kann, ist, ich habe mich natürlich auch dann über das Thema, ne, dieses Studiengebührenthema oder auch dieses Finanzmanagement-Studium, habe ich mich natürlich sehr stark mit dieser Geldfrage auch, die unser Leben ja auch irgendwie prägt, befasst und habe für mich irgendwann mal definiert, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um glücklich zu sein. Also ne, klassisch, das ist auch was ich Mitarbeitende, wenn sie bei uns anfangen. Also wir haben jetzt ein Equal Pay Modell, ja, das hatten wir nicht immer. Aber bevor wir das Equal Pay Modell hatten, habe ich immer gefragt, okay, sag mir, wie viel Geld brauchst du, dass du glücklich bist und dass du auch alles machen kannst. Hast du deine Rentenlücke berechnet? Also ne, so, sind es 2.000 netto, sind es 2.500 netto, sind es 1.500 netto, sag's mir. So, da sind es mehr. Und ich glaube, dass es hilft, es hat mir extrem geholfen, diese Frage für mich zu beantworten, weil ich jetzt einfach weiß, okay, meine Rente ist sicher, oder Rente ist sicher, so hart gesagt, aber zumindest ist quasi entsprechend vorgesorgt und ich lege entsprechend genug zurück. Und ich kann mir wirklich eine Zahl ausmalen, wo ich sage, okay, mit der kann ich alles machen, was mein Lebensstandard hält, was ich machen will. Ich nehme mich auch an keiner Stelle jetzt irgendwie zurück. Jetzt muss man sagen, ich bin auch niemand, der jetzt 3-mal im Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff sein muss oder sonst was. Und das hat mir sehr geholfen, mich danach einzuordnen und hat mir viel mehr Türen geöffnet, wo ich was wie arbeiten kann. Und ja, am Ende war es vor allen Dingen, es waren nicht zwingend meine Eltern, es war, glaube ich, eher der Kontakt viel auch mit eben genau diesen Migrantinnen und Migranten, mit denen wir gearbeitet haben und diesen privilegierten Status zu verstehen und dann einfach aus diesem objektiven Blick drauf zu sagen, okay, also ich bin nicht einer von 100, ne? Das wäre zu kurz gegriffen, ne? Stichwort Deutschland versus woanders geboren, aber ich habe einfach, also der Staat gibt mir in Deutschland eigentlich fast alles an die Hand, um selbst wenn ich scheitere, nicht auf der Straße zu landen. So. Und das war für mich so der Hauptgrund, das zu pushen, und dieses Verhältnis zu Geld hat mich halt dann, glaube ich, in die Richtung gebracht, dass ich gesagt habe, okay, also ich bin auch bereit, ja, eine Organisation erstmal zu bauen, wo wir nicht alle an Tag 4 reich werden und überreich werden oder wie auch immer, sondern wo wir einfach gute Bedingungen schaffen, zu leben, zu arbeiten. Und ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, sehr sympathisch, tolle Lebenseinstellung. Danke, dass du uns auch diese persönlichen Einblicke hier so ein bisschen gegeben hast. Ich stelle jetzt einfach noch 4 relativ kurze, knackige Fragen, damit wir nach diesem interessanten Gespräch auch zu einem Schluss kommen. Und zwar sind das eigentlich Sachen, die ich halt auch immer meine Gäste hier frage. Einmal finde ich super wichtig, dass Leute, die jetzt dieses Interview gehört haben und die begeistert sind von der Digitalfabrik, die begeistert sind vielleicht aber auch von Tür an Tür, wo finden die euch und wie könnt ihr euch unterstützen, wie könnt ihr euch helfen?
Also unterstützen könnt ihr uns natürlich immer, indem ihr uns helft, auf unser systemisches Ziel hinzuarbeiten, nämlich dass wir keine Barrieren mehr für Migrantinnen in der Gesellschaft haben, egal wie ihr das macht oder wo ihr unterstützt. Engagiert euch im lokalen Helferkreis, unterstützt Einzelpersonen. Und wer vielleicht von uns lernen will oder Lust hat, mehr zu erfahren, was wir, ich weiß, die Interviewzeit hier ist ja kurz, ja, aber wir haben 1000 Dinge auch intern umgesetzt, wie Mindesturlaub oder ja, dieses Thema 3-Tage-Woche haben wir angegangen mit einer Option für 4 Tage. Wir haben tatsächlich ein öffentliches Wiki auch, wiki.türantür.org. Und da haben wir alles dokumentiert, öffentlich, wie wir intern funktionieren. Also alle, die jetzt vielleicht auch gegründet haben oder noch gründen wollen und sagen, hey, so interne Governance, wie gehen wir mit Urlaub um, wie gehen wir mit Krankheit um, wie gehen wir mit Arbeitsumfällen um oder auch spannendere Themen als die 3, die ich genannt habe, findet ihr alles da. Haben wir alles aufgeschrieben, weil wir das auch mal bei einer anderen Organisation so gesehen haben. Also das sind so die zwei Dinge, wie man uns helfen kann. Also guckt euch gerne Dinge ab und macht eure eigenen Organisationen partizipativer und besser oder ja, helft uns auf unser systemisches Ziel einzuzahlen.
Schön. Kommt aber auch alles hier in die Folgennotizen rein. Also dann finden die Leute, die den Kontakt zu euch haben wollen, die finden den auch. Nun bist du ja hier im Weltverbesserer-Podcast. Meiner Ansicht nach seid ihr auch Weltverbesserer mit dem, was ihr tut. Und deswegen meine Frage, was müsste passieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wenn du 3 Dinge nennen dürftest?
Puh, ja, also ich glaube, ein zentrales Thema wird dieses Thema globale Ungerechtigkeit sein, Vermögensverteilung. Ich glaube, ich würde natürlich auch immer das Klimathema in die Top 3 nehmen.
Ich glaube, das Klimathema, irgendwann werden alle verstanden haben, dass es vielleicht zu spät ist, oder werden verstanden haben, okay, wir müssen was machen, also über Parteigrenzen hinweg. Die Frage ist, wie lange das noch dauert. Ich glaube, das Kritische, das sehen wir auch in Amerika und so, ist eher, wenn jetzt Leute mit viel, viel Reichtum bestimmte Strukturen übernehmen, Einflussnahme ausüben. Ich glaube, die Mehrheit der Völker auf der Welt lebt mittlerweile in Autokratie. Ich meine, 60-65% da gehört zu haben. Demokratie ist also nicht mehr das meist oder das Modell bei den meisten Menschen weltweit. Und das sind natürlich Dinge, die passieren müssen. So, auf die habe ich aber auch wenig Einfluss. Und es ist so ein bisschen so, auch alle, die vielleicht denken, ja, es gibt so viel, wo ich mich engagieren kann, wo ich mich engagieren sollte. Es ist, glaube ich, immer eine gute Idee, sich eine Nische zu suchen, in der auch gut zu sein. Wir haben letztens noch uns mit Nevin Subotic getroffen, der die Welfare Foundation gegründet hat und der sich zum Beispiel für sauberes Trinkwasser einsetzt in afrikanischen Ländern. Und der hat das eine Thema und sagt, hey, wir machen dieses saubere Wasser und diese Pumpbrunnen und wir sagen zum Beispiel, wir machen diese mehrsprachigen Informationen. Und ja, unsere Mitarbeitenden haben freitags frei und können auch sich bei Fridays for Future mit anschließen und sollen das und dürfen das auch gerne machen. Aber ich glaube, man muss als Organisation nicht in jedem Feld aktiv sein und sollte sich auf irgendeinen Punkt fokussieren. Und ja, von daher habe ich viele Ideen, was passieren könnte, damit die Welt besser werden. Aber ich glaube, wenn ich mich zu tief mit denen beschäftige, dann spreadet das so, dass ich, glaube ich, wieder zurück bei der 70-80-Stunden-Woche bin und meiner Frau erklären muss, warum sie das Kind alleine betreuen muss. Also lassen wir es vielleicht bei den zwei Punkten, globale Ungerechtigkeit und das Klimathema, müssen wir in den Griff bekommen. Und ich glaube, den Zuhörerinnen und Zuhörern fällt dann sicherlich noch ein eigener Punkt 3 an, den ich auf jeden Fall vergessen habe und hätte netten sollen.
Das hast du gut gesagt. In meinem Podcast geht es ja nicht nur um soziales Engagement, was ihr ja meiner Ansicht nach erfüllt, aber ich meine, im Grunde genommen erfüllt ja auch den Punkt Nachhaltigkeit. Aber wie kommt denn Nachhaltigkeit bei dir persönlich vielleicht in deinem Privatleben auch vor?
Ja klar, also Kinderklamotten sind alles Secondhand. Es liegt aber auch daran, dass natürlich der Preis sehr hoch ist für neue Ware. Also auch wir sind Augsburger Organisation, ich wohne aber in der Kölner Innenstadt. Ja, ich bin quasi abtrünnig geworden, weil meine Frau ins Rheinland wollte und ich gesagt habe, okay, gib mir einen ICE-Anschluss und ich ziehe überall hin. Und wir haben kein Auto, weil es keinen Sinn macht, in der Kölner Innenstadt ein Auto zu haben. Ich ernähre mich entsprechend so, dass ich für mich gesagt habe, eigentlich nur maximal dreimal die Woche Fleisch. Ja, das bedeutet, bei 21 Mahlzeiten, 18 davon sind vegan oder vegetarisch. Und koche auch selber nie Fleisch. Also es ist eher so, man ist auf einer Veranstaltung und es gibt kein Veggie-Essen. Ich war mal auf einem Event, ja, das kann ich vielleicht so an eine Anekdote noch reingeben. Da waren 200 Gäste geladen an so langen Tafeln und bei mir am Tisch lag so eine Hotelkarte, so eine grüne. Ja. Und ich dachte so, was ist das für eine Karte? Bin ich irgendwie eingecheckt? Was ist irgendwie los? Und ja, dann habe ich irgendwie schon da mit der Organisatorin gesprochen und dachte, habt ihr mich hier irgendwie im Hotel eingebucht? Das ist nicht meine. Und dann kam hinterher raus, bei diesen 300 Gästen, ich war wirklich der Einzige, dass man vorher angeben konnte, ob man vegetarisches Essen möchte oder nicht. Und damit die Servicekräfte wissen, wer vegetarisch bekommt, haben die da eine grüne Karte hingelegt. Aber ich war halt einfach der Einzige von diesen 300. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich alle 300 Tische überblickt, aber zumindest an dieser langen Tafel konnte man zumindest mal 50 überblicken. Und da habe ich mir schon gedacht, es ist cool, wenn ich jetzt ein bisschen nachhaltiger bin und hier auch versuche, zum Beispiel kein oder weniger Fleisch zu essen. Aber ich sehe natürlich das Potenzial vor allen Dingen in Strukturveränderungen. Also neben meiner Geschäftsführungstätigkeit bin ich quasi in einem großen Sportverband auch tätig. Ja, da bin ich für den Bereich Finanzen zuständig und da fahren jedes Wochenende 300, 400 SchiedsrichterInnen fahren mit dem Auto zu irgendwelchen Spielen. Ja, und ja, an der Stelle was zu verändern, in der Ordnung Anreize zu setzen, dass man Mitfahrgemeinschaften bildet, ja, entgegen dem Bundesreisekostengesetz. Übrigens, da möchte ich noch mal kurz hier eine kurze Spitze gegen unsere Bundesregierung loswerden, dass Mitfahrgemeinschaften nicht incentiviert werden. Aber dafür wurde ich auch schon angemahnt in dem Verband. Aber da sehe ich natürlich viel mehr Potenzial. Also es bedeutet jetzt nicht, dass jeder nicht selber auch was machen kann. Aber ich kann jedem empfehlen, sich auch in Strukturen einzubringen, gerade zivilgesellschaftlichen Strukturen, Ehrenamtsstrukturen und vielleicht da auch dann Veränderungen einzuziehen, die einen Impact auf deutlich mehr Leute haben. Oder direkt in die Politik zu gehen. Ja, jetzt ist natürlich ein schlechtes Beispiel, ich mache es ja selber nicht. Aber alle, die sich vielleicht auch politisch engagieren wollen oder sich das vorstellen können, da ist natürlich der Hebel einfach viel größer, um auch nachhaltig zu wirken und Strukturen langfristig gut aufzubauen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen Aufruf auch. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Ich lese total gerne, ich habe einen kleinen Buchsponsor. Deswegen meine letzte Frage an dich, lieber Daniel. Liest du gerne? Hast du einen Buchtipp für mich, meine Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also habe ich eigentlich schon mal geschafft, mich kurz zu fassen, Erfolg? Ich weiß es gar nicht. Also gerade lese ich was zum Thema Windelfreiheit. Das bringt natürlich jetzt den meisten Hörerinnen und Hörern nichts. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu hören, dass ich glaube 95% der Kinder mit einem Jahr windelfrei sind weltweit. Liegt natürlich auch wahrscheinlich an prekären Situationen in anderen Ländern. Aber
die Bücher, die mir selber geholfen haben, waren so ein bisschen, es gibt von Rolf Dubelli so ein paar Bücher. Der war mal CEO von Swissair oder so. Der hat viele so Denkfehler, die man machen kann. Mal in so einem Buch, ich glaube, die Kunst des klaren Denkens heißt das. Und dann hat er noch ein zweites Buch. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die Kapitel immer nur 2-3 Seiten lang sind. Und so ein Beispiel, das er bringt, ist so, dass zum Beispiel hinter jeder erfolgreichen Band auch 100 gescheiterte Bands stehen. Und man sich über ein paar Sachen immer bewusst sein muss, wenn man die einen erfolgreichen sieht, dass man weiß, okay, es gibt auch noch 100, die gescheitert sind. Und das hilft einem wirklich in ein paar Situationen einfach so ein bisschen kühle, einen klaren Kopf zu bewahren. Kann ich wirklich empfehlen. Und ja, dann so, ich lese halt viel so Unternehmensliteratur. Also das Peter-Prinzip, vielleicht kennt das auch der eine oder die eine oder andere, dass man in Unternehmen eigentlich immer so lange befördert wird, bis man an einer Stelle der Unfähigkeit angekommen ist. Also wenn ich meine Sache gut mache in einer Stelle als Abteilungsleiter, dann werde ich vielleicht befördert zum Bereichsleiter. Wenn ich aber als Bereichsleiter dann nicht mehr so gut bin, werde ich nicht mehr weiter befördert. Das heißt, am Ende landet man immer in einem, oder so pauschal formuliert es jetzt zumindest, landet man immer an einer Stelle, die nicht perfekt ist für einen und die einen nicht glücklich macht. Und da rauszukommen, was für Lösungen das gibt, das ist quasi, das wird im das Peter-Prinzip auch ganz gut aufgemacht. Und ich glaube, die 2 plus windelfrei, ja, von so einem schwedischen Ehepaar, ja, die würde ich jetzt mal empfehlen. Gibt es vielleicht auch als Hörbücher, vielleicht gibt es auch noch aktuellere Varianten von, aber ja.
Super. Ja, dann wünsche ich dir persönlich und euch erstmal viel Erfolg für die Windelfreiheit und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mich hier besucht hast im Weltverbesserer-Podcast, dass du so viel spannende Einblicke in eure Arbeit gegeben hast. Ich finde, du bist ein total sympathischer, super spannender Mensch und vielleicht unterhalten wir uns irgendwann nochmal und da würde ich mich jetzt schon drauf freuen und wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin für die Digitalfabrik und für Tür an Tür. Danke.
Ja, super. Vielen Dank.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.